Damit sich wirklich das verändert, brauchen wir den Druck von den Leuten in der Branche, die sagen, unter diesen Bedingungen arbeite ich nicht mehr. Und wenn ich diesen Auftrag nicht nehme, nehmen diese 20 anderen Personen diesen Auftrag auch nicht an. Und das kriegen wir ja nur hin, wenn wir uns wirklich gemeinsam organisieren und nicht andere irgendwie für uns sprechen. So.
Flirrendes Scheinwerferlicht, große Bühnen, Welthits, das Leben der Stars, dazu Goldketten und Rock'n'Roll. Kaum eine Berufsperspektive erscheint so schillernd und verheißungsvoll wie die Musikbranche. Die eigene Leidenschaft zum Beruf machen ist für viele Menschen das erklärte Ziel. Man will ganz nah dran sein an der Magie. Und was gibt's Magischeres als Musik?
Auf der anderen Seite steht die Musikbranche auch für prekäre Arbeitsbedingungen. Einen ganzen Lebenslauf voller unbezahlter Praktika und den Inbegriff einer fast schon toxischen Hustle-Culture. Und in den letzten Jahren häufen sich die Schlagzeilen rund um Massenentlassungen in großen Musikfirmen. Wie sicher ist also deine Berufsperspektive in der Musikbranche? Wohin steuern wir als Wirtschaftszweig zwischen Überarbeitung und drohendem Fachkräftemangel? Und warum tun wir eigentlich so wenig dagegen? Diesen Fragen möchten wir uns in der neuen Folge Reeperbahn Festival Deep Dive widmen, unserem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche mit Musikjournalist Alex Barbian und mir, Lina Burghausen, Musikmanagerin und Journalistin. Schön, dass ihr einschaltet. Vorab eine Triggerwarnung. In dieser Folge werden psychische Gesundheitsprobleme wie Depressionen, Angststörungen, Burnout und Sucht thematisiert. Bitte hört diese Folge also nur, wenn ihr euch gerade dazu in der Lage fühlt. Ihr könnt die Folge auch mit jemandem zusammenhören. Solltet ihr selbst oder jemand in eurem Umfeld von diesen Themen betroffen sein, findet ihr eine Auswahl an Hilfsangeboten in den Shownotes.
Ich habe letztens einen Reddit-Beitrag gelesen mit dem Titel »Is it a bad time to join the music industry?« Da fragt ein Anfang 20-Jähriger, der gerade sein erstes Praktikum in der Branche macht, ob es eigentlich gerade ein schlechter Zeitpunkt ist, um in der Musikindustrie beruflich Fuß zu fassen. Immerhin mache die Entwicklung von KI gerade viele Jobs streitig, während die fetten Wachstumsjahre vorbei zu sein scheinen. Viele Leute kommentieren, dass es eigentlich nie eine wirklich gute Zeit gab und dass die Branche viele Leute ins Burnout treibe und ihnen den Spaß an der Musik nehme. Eine irgendwie ganz schön ernüchternde Grundstimmung, mit der wir hier reingehen. Aber das sind wir bei Deep Dive ja inzwischen gewohnt. Was wir auch gewohnt sind, ist von dir, Lina, erstmal drei Fakten auf den Tisch geknallt zu bekommen, die uns den Einstieg erleichtern ins heutige Thema.
Na dann wollen wir mal. Vielleicht Nummer eins, schaut man sich die Zahlen vom Bundesverband Musikindustrie so an, dann wird recht deutlich, die Musikindustrie in Deutschland ist eigentlich seit etwa 6 Jahren konstant in einer Wachstumsphase. Die aktuellsten Zahlen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist jetzt Februar 2025, die kommen aus dem ersten Halbjahr des letzten Jahres. Da berichtet der BVMI für die Recorded Music Industry von einem Umsatzwachstum in Höhe von 7,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Den deutlich größeren Umsatzanteil hat allerdings die Live-Branche, die insgesamt 32% des Gesamtbranchenumsatzes ausmacht. Das ist der Studie zur Musikwirtschaft 2024 zu entnehmen, die ich euch auch in den Shownotes verlinke. Generell findet ihr alle Studien, über die wir hier sprechen, in den Shownotes. Und nicht nur die Umsätze steigen, die letzten Monate überschlugen sie sich ja fast, die guten Nachrichten, gerade von den großen Playern der Branche. Spotify schrieb erstmalig schwarze Zahlen. Warner Music meldet zwar einen Umsatzrückgang fürs Quartal 1, aber dafür eine Steigerung des Nettogewinns. Ähnlich sieht es bei Live Nation aus, wenn man in deren letztes Quartal 2024 schaut. Über Live Nation haben wir ja auch erst in der letzten Folge sehr ausgiebig gesprochen. Aber bevor ich diese Liste hier jetzt unendlich fortsetze, kommen wir vielleicht direkt zu Punkt Nummer 2. Es zeichnet sich ab, dass dieses Wachstum, über das ich gerade gesprochen habe, endlich ist. Der Einnahmezuwachs aus Streaming, was ja zurzeit so die wichtigste Geldquelle in der Recorded-Music-Branche ist, der flacht in der westlichen Welt immer mehr ab. Die Strategie vieler großer Player, um dem zu begegnen, lautete in den letzten 2 Jahren deshalb sehr verstärkt Cut to Grow. Das ist ein Begriff, der von Universal Music-Chef Lucian Grange geprägt wurde. Und der beschreibt ein Vorgehen, das von Institutionen wie Verdi stark kritisiert wurde. zum Beispiel im Fall der Massenentlassung von Spotify Ende 2023. Auch Warner strich Anfang 2024 10% seiner Stellen. Dies betraf vor allem die hauseigenen Medienplattformen sowie die Werbevermarktung, aber auch zum Beispiel Podcast-Projekte. Kinzel, der Chef von Warner, wollte damit einen nachhaltigen, kompetitiven Vorteil für die nächsten 10 Jahre erreichen. Auch auf BMG kann man schauen. Im Oktober 2023 wurde da das internationale Marketing-Team entlassen, im selben Jahr auch die Live-Sparte gestrichen. Man wolle sich auf das Kerngeschäft, nämlich Label- und Verlagsarbeit, fokussieren, gerade im Hinblick auf die Chancen und Risiken von KI-Angeboten, so der BMG-Chef. Und auch hier kann man sagen, the list goes on. Egal, ob man zu Universal, zu Deezer oder Tidal schaut, gerade in der Recorded-Music-Branche gab es einfach unfassbar viele Entlassungen und Stellenstreichungen in den letzten Jahren. Schauen wir mit Punkt 3 aber vielleicht nochmal auf eine grundsätzlich positive Entwicklung, die dazu im Kontrast steht. Die Gesamtzahl der Arbeitsplätze in der Musikbranche ist in den letzten 5 Jahren gestiegen, allerdings weniger stark als der Umsatz. 2024 arbeiteten in Deutschland 156.000 Menschen in der Musikbranche, davon allerdings 41% selbstständig oder als UnternehmensinhaberInnen. Vielleicht mal so zum Vergleich: von allen erwerbsfähigen Menschen, so zwischen 15 und 64 Jahren in Deutschland, unabhängig von der Branche jetzt, waren 2020 nur 5,8% selbstständig, also 5,8% gegen 41. Studien zum durchschnittlichen Einkommen in der Musikbranche gibt es leider nicht. Wie so oft gilt, über Geld wird nicht so richtig gern gesprochen. Es gilt aber als offenes Geheimnis, dass in vielen Bereichen die Bezahlung nicht sonderlich gut ist und dass sehr viel Arbeit von PraktikantInnen, Werkstudis und Trainees übernommen wird.
Ich habe immer das Gefühl, dass in unserer Branche zwar allen klar ist, dass die Arbeitsbedingungen für viele Menschen prekär und unsicher sind, das aber irgendwie als fairer Tausch empfunden wird. Man darf eben im Gegenzug in der Musikbranche arbeiten und gefühlt steht der oder die Nächste halt schon in der Schlange, wenn man nicht liefert, weil einfach so viele Menschen in dieser Branche arbeiten wollen.
Ja, diesen Eindruck bestätigt mir tatsächlich auch Anne Löhr. Anne kennen viele von euch bestimmt. Sie ist Psychologin, Therapeutin und Supervisorin für die Musik- und Kreativbranche und eine der stärksten Stimmen in unserer Branche, wenn es um das Thema Mental Health geht.
Wer in dieser Branche landet, hat eine ganz hohe intrinsische Motivation, das zu tun. Die Sozialisation, die eigene Identifizierung ist bei den meisten Personen ganz stark an Musik geknüpft. Das sind Dinge, die gerade sozusagen dieser Prozess von wer bin ich eigentlich, also Identitätsentwicklung, ist ja besonders in der Jugend sehr, sehr stark. Und das ist natürlich auch das Alter, wo man Dinge ausprobiert und wo zum Beispiel dann Musik und welcher Subkultur man angehört und so weiter für viele Leute einen ganz hohen Wert hat in dieser Identifizierung. Das heißt, es ist so ganz tief eingewoben und dementsprechend entscheiden sich Leute ja auch, in diese Branche zu gehen, weil es eine große Faszination gibt, weil es eine große Leidenschaft gibt, weil man mitunter auch Leute trifft, ja, die eine ähnliche Sicht auf die Welt haben, die ein großes Hobby oder etwas, was, wie gesagt, mich identifiziert, teilen. Und das ist unglaublich stark und unglaublich haltgebend, unglaublich motivierend. Aber auf der anderen Seite eben sorgt es auch dafür, dass an vielen Stellen man sich tendenziell entgrenzt, wenn es sozusagen darum geht, irgendwie dran zu bleiben.
Und diese intrinsische Motivation und die fehlende Abgrenzung, die Anne dort beschreibt, die sorgt eben auch dafür, dass wir, ich sage mal, relativ viel mit uns machen lassen. Also man nimmt die befristete Stelle an, man macht das unbezahlte Praktikum, man übernimmt Projekte, die mehr Ehrenamt als Job sind, weil der Übergang von Hobby zu Beruf eben fließend ist und weil man diese Arbeit eben wirklich, wirklich, wirklich gern machen möchte. Oft entwickeln sich bei uns in der Branche aus eben solchen Projekten ja auch überhaupt erst Jobs. Man arbeitet ehrenamtlich im Club, schreibt für einen Musikblog und irgendwann fängt man an, befreundete Artists zu booken oder für sie Pressetexte zu schreiben. Ohne diese, ich nenne es mal, ehrenamtliche Basis unserer Branche, würde die komplette Musikwirtschaft vermutlich gar nicht funktionieren. Das sind ja genau die Ebenen, wo NewcomerInnen eine Plattform kriegen, sich entwickeln können und wo innovative Ideen und Formate auch entstehen.
Ja, das hat aber auch zur Folge, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Menschen in dieser Branche gar keinen klassischen Karriereweg gegangen ist. Also nicht die berufsspezifische Ausbildung oder das Studium abgeschlossen und sich dann hochgearbeitet hat. Viele Menschen sind Quereinsteiger. Viele Erfolgsstories in der Branche sind, in Anführungsstrichen, einfach so passiert, weil jemand halt seiner Passion gefolgt ist. Wie Anne Löhr berichtet, hat aber auch das Folgen.
Das heißt, es gibt auch häufig das Gefühl, na, was soll ich denn sonst machen? Also wo ist denn die Alternative? Und daraus entsteht natürlich dann auch ja mindestens eine Ambivalenz, aus dieser Komfortzone, die aber auch so viele Belastungen beinhaltet, rauszugehen.
Ja, über diese konkreten Belastungen werden wir im Laufe dieser Folge noch sprechen. Klar ist auf jeden Fall, dass dieses Gefühl, eigentlich gar keine andere berufliche Alternative zu haben, weil man eben vielleicht keine abgeschlossene Ausbildung hat, natürlich dazu führt, dass man sich sehr viel unwahrscheinlicher gegen prekäre Jobsituationen zur Wehr setzt.
Das ist aber natürlich noch nicht alles. Auch Lisa Mangold, die ist Gewerkschaftssekretärin im Bereich Kunst und Kultur bei Verdi, hat einen sehr spannenden Take dazu, warum der Status quo in der musikwirtschaftlichen Arbeitswelt ist, wie er eben ist.
Was ich so aus gewerkschaftlicher Perspektive besonders finde, auch wenn es das auch in anderen Branchen gibt, ist, dass es ja schon eine Branche ist, die von Konkurrenz und auch Individualität der KünstlerInnen geprägt ist. Also es viel auch darum geht, bei den Kollegen sich selber was aufzubauen, sich selber zu vermarkten, sich zu verkaufen. Natürlich auch immer mit anderen zusammenzuarbeiten, weil es ist trotzdem immer ein sehr, sehr starkes Maß auch an Individualität. Also das ist ja auch ein Verkaufselement. Und da würde ich sagen, liegt einfach auch eine große Schwierigkeit dahinter, weil um in einer Branche gegen die prekären Zustände anzugehen, da nachhaltig eine Verbesserung zu erreichen, braucht es ja ein gemeinsames Handeln und Solidarität. Und das ist so das Erste, wenn ich in die Branche blicke, was mir da auffällt.
Ich glaube, das erste Mal, dass die Branche wirklich so ein Momentum hatte, wo fast alle gesagt haben, ey, irgendwie können wir so nicht weitermachen, das war 2020. Die Corona-Pandemie hat die Musikwelt mehr oder weniger zum kompletten Stillstand gebracht. Meine persönlichen einzigen drei festen Geldgeber damals haben in den ersten Lockdown-Wochen direkt aufgehört, Medieninhalte zu produzieren. Touren wurden abgebrochen, Plattenläden haben dicht gemacht. In der Zeit ist auch einiges in Bewegung geraten, was die von Lisa Mangold angesprochene Solidarität und dieses Sich-Zusammentun anbelangt. Zum Beispiel hat sich der Verband Pro Musik gegründet, der KünstlerInnen eine Stimme geben und deren Interessen vertreten möchte, gegenüber der Politik, aber auch gegenüber Musikunternehmen. Nina Graf ist Vorstandsvorsitzende des Verbands und zugleich auch selbst als Musikerin unter dem Namen Miu aktiv. Und das sagt sie über den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Branche.
Ja, die Corona-Krise kann man eigentlich festhalten als so eine Art Brandbeschleuniger für all das, was in der Musikindustrie aus kulturschaffenden Sicht eh schon nicht so gut lief und was man halt auch verschlafen hat. Also wenn wir uns allein anschauen, das Thema digitale Verwertungskette, ohne da jetzt jemanden aus der Industrie zu nahe treten zu wollen, kann man, glaube ich, festhalten, dass das nur für die allerwenigsten Artists wirklich okay funktioniert und für die ausübenden Musikschaffenden dann meistens noch weniger. Und da gibt es halt keine Lösungsmodelle, die alle Parteien von Plattenfirmen bis Streaming-Anbietern zu denjenigen, die diese Plattform ja mit Musik füttern, irgendwie gleichermaßen einschließt und einen fairen Kompromiss findet. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Druck auf Live höher geworden ist und schwupps, mit Corona ging Live halt wenig. Und jetzt kann man auch nach Corona sagen, dass sich der Live-Markt überhaupt nicht erholt hat. Also explodierende Kosten, verändertes Besucherverhalten. Die ehrliche Frage, wie viele Touren soll dann halt der Markt auch von einem einzelnen Künstler wirklich abkönnen? Auf wie viele Konzerte sollen die Menschen dann am Ende auch wirklich alle gehen?
Ja, die Pandemie hat diesem andauernden, hey, es wird schon irgendwie gehen, was in der Musikbranche ja irgendwie lange Zeit Usus war, einen ganz schönen Riegel vorgeschoben. Und so wirklich eine Antwort auf dieses Problem, wie fragil unsere Branche eigentlich ist, die gibt es eigentlich immer noch nicht so wirklich. Schaut man auf den Live-Bereich zum Beispiel, sehen die Zahlen zwar erstmal ganz bombastisch aus, aber wir hatten das Thema in der letzten Folge. Das spiegelt eigentlich eher die Realität der großen Player wider, die riesige Stadienkonzerte ausrichten können. Und dass sich das nicht auf alle Kulturbetriebe übertragen lässt, das macht zum Beispiel Pamela Schobes deutlich. Das ist die politische Sprecherin der Livecom. In der eingangs bereits zitierten Musikwirtschaftsstudie, da hat sie folgende Anmerkung hinterlassen, die lese ich mal vor. Trotz der wachsenden wirtschaftlichen Strahlkraft der Musikwirtschaft stehen kleine bis mittlere Kulturbetriebe unter großem Existenzdruck. Investitionen in künstlerische Aufbauarbeit sind für viele Veranstaltende kaum noch tragbar. Ohne nachhaltige finanzielle Unterstützung im Nachwuchsbereich und in Mainstream-fernen Musikgenres droht die zunehmende Schließung unabhängiger Kulturorte. Unweigerliche Folge wäre der Verlust musikalischer Vielfalt. Und damit verbunden ja auch der Verlust von Arbeitsplätzen und Auftritts- und Einkommensmöglichkeiten für Artists.
Ja, und da sind wir natürlich bei einem strukturellen Aspekt. Wir haben einige wenige wirklich große Unternehmen, wo es auch immer eine stärkere Monopolisierung gibt, die sich also gegenseitig schlucken. Darüber haben wir ja in unserer letzten Deep Dive-Folge gesprochen, die wir euch an der Stelle nochmal ans Herz legen wollen. Besagte Unternehmen haben sehr viele Mitarbeitende. Aber wenn man sich die von dir anfangs genannten Schlagzeilen über Massenentlassungen anschaut, dann löst das trotzdem Beklemmungen aus. Denn wenn es nur so wenige große Unternehmen gibt und da dann massenweise Leute gehen müssen, ist ja die Frage, wo sollen die eigentlich hin? Wir haben in der letzten Folge ja auch über die Marktmacht gesprochen, die von den großen Musikindustriekonzernen ausgeht. Und auch das ist natürlich ein Aspekt, der sich auf das Thema Jobsicherheit auswirkt. Denn wenn eine Streaming-Plattform durch ihren Marktanteil zum Beispiel die Rahmenbedingungen für Vergütungen diktieren kann, dann kann sich ja ganz schnell etwas an den Einkommensströmen ändern, die bei einem Unternehmen ankommen. Wenn Spotify zum Beispiel sagt, hey, wir heben die Ausschüttungsgrenze bei Streams von den im letzten Jahr eingeführten 1000 Streams mal eben auf 100.000 Streams an, dann hätte das reale wirtschaftliche Konsequenzen für ganz viele Labels. Das könnte dazu führen, dass plötzlich starke Kostenersparnisse notwendig sind und bei Labels entsprechende Löhne und Honorare für freie Mitarbeitende laut der von dir angesprochenen Musikwirtschaftsstudie immerhin 20% der Kosten. Im Live-Bereich sind es nochmal bedeutend mehr. Also wenn irgendwo versucht wird, Kosten einzusparen, dann schaut man natürlich da drauf.
Ja, und den großen Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, stehen ja unzählige kleinere Unternehmen in der Branche gegenüber, die zum einen natürlich auch oft von den großen Playern abhängig sind, also auf die sich all diese Aspekte auch auswirken, aber die dann zusätzlich nochmal andere prekäre Bedingungen auf den Tisch haben. Wir haben eingangs von 41% Selbstständigen in der Musikbranche gesprochen. Was die Musikwirtschaftsstudie 2024 ergeben hat, ist, dass 56% der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in der Musikwirtschaft ein Jahreseinkommen zwischen 22.000 und 100.000 Euro haben. Das ist natürlich jetzt nicht sonderlich viel Geld, um gegebenenfalls Mitarbeitende davon zu finanzieren. Was hier auch noch nicht berücksichtigt wurde bei diesen 56%, ist, dass wirklich viele Unternehmen unter die Kleinunternehmerregelung fallen. Also weniger als 22.000 Euro Umsatz im Jahr machen. Also das betrifft dann natürlich vor allem Solo-Selbstständige. Aus meinem persönlichen Umfeld kann ich sagen, das sind wirklich enorm viele, die da drunter fallen. Und auch wenn man in den Anhang der Studie schaut, dann sieht man, dass auch da in den Zahlen, da fallen nämlich 47% der Musikschaffenden und MusikunternehmerInnen, die bei der Befragung für die Studie überhaupt mitgemacht haben, unter die Kleinunternehmergrenze. Also eben Leute, die weniger als 22.000 Euro Umsatz machen. Das sind halt absolut keine finanziellen Grundlagen, um sich halt auch Geld mal zurückzulegen für schlechte Zeiten. Man kann vielleicht sich irgendwie einen prekären Lebensstandard erhalten, aber viel mehr geht davon auch nicht. Und das verstärkt natürlich die Unsicherheit in der Branche. Wobei dazu natürlich gesagt werden muss, dass viele Selbstständige auch mehr als einen Job haben, also nicht nur Einkommen aus dieser Selbstständigkeit erzielen. Hat man dann eine Jobbezeichnung mit mehreren Schrägstrichen und ich schaue da auch durchaus auf meine eigene Karriere. Also ich hatte eigentlich meistens irgendwie drei Jobs, war Musikpromoterin, Journalistin, Managerin, A&R, manchmal auch irgendwo noch festangestellt in Teilzeit und da bin ich keine Ausnahme. Also das ist tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme in der Branche. Wer das zum Beispiel auch so handhabt, ist Nina Graf vom Verband Pro Musik. Die hat neben ihrer Musikerinnenkarriere auch noch ganz viele Side-Hustles als Kulturmanagerin, Labelbetreiberin, Sprecherin im Wissenschaftsbetrieb. Und für viele Leute in der Branche ist das die Möglichkeit, um mit dem wirtschaftlichen Druck umzugehen. Und ich wollte natürlich von Nina hören, was sie dazu sagt.
Und wir sehen zum Beispiel im Bereich der ausübenden Musikschaffenden, dass die das oft dadurch lösen, dass die halt einfach in mehreren Projekten spielen oder viel untereinander unterrichten. Und bei den Front People sozusagen, bei den Featured Artists, sind das gerne auch nochmal andere Sachen. Und in meinem Fall ist das so einfach dadurch, dass ich mich mit vielen Sachen gerne auseinandersetze und auch wissenschaftlich tätig bin und so weiter, bin ich oft in den organisatorischen Bereich so ein bisschen gewechselt. Aber ich singe auch für andere, ich spreche auch für andere. Und je mehr coole Sachen man kann, desto eher finde ich auch, dass man doch durchaus vorankommt. Und ich finde, man hat auch in der Corona-Krise gesehen, dass diese Personen am wenigsten durchs Raster gefallen sind, weil die viele Fertigkeiten hatten, auf die sie vertrauen konnten.
Ja, ich kann das auf der einen Seite total bestätigen und kenne das auch selbst extrem gut, dass es einfach unfassbar beruhigt, in dieser unsicheren, sich schnell veränderten Branche irgendwie mehrere Standbeine zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine unfassbare kognitive Anstrengung, so viele verschiedene Themen gleichzeitig zu beackern, zu steuern und irgendwie im Blick behalten zu müssen. Und gerade wenn all diese Projekte mit einem hohen Druck, mit viel Kommunikation, mit einem hohen Workload einhergehen und das Tetris-Spiel, was man dann machen muss mit all diesen Projekten und Jobs, das halt manchmal auch einfach nicht aufgeht. So, da fühlt sich's dann manchmal an, als hätte man die Qual der Wahl, entweder eines dieser heißgeliebten Projekte abzustoßen und mit der Unsicherheit zu leben und den potenziellen finanziellen Engpässen, die das bedeutet, oder halt einfach weiter mit Vollgas Richtung Burnout zu steuern. Und es gibt noch ein weiteres sehr zentrales Problem daran, das Lisa Mangold von Verdi beschreibt.
Naja, in dem Moment, wenn ich ganz viele unterschiedliche Jobs habe, vielleicht auch so unterschiedliche Tätigkeiten, was ich dann mache, dann vielleicht noch irgendwo eine feste Beschäftigung, stellt sich ja schon die Frage, naja, was ist meine Identität, aus der heraus ich mich ja zum Beispiel auch gewerkschaftlich organisiere oder organisiere? Kann ich das vermitteln, wie ich überhaupt arbeite? Und da setzt es ein, was ich auch anfänglich gesagt hatte, eben wieder dieses Gefühl, so super individuell zu sein. Und so wie ich arbeite, das passt eigentlich in kein Schema. Und das selber, weil ich ja auch mir ständig alles auch immer wieder selber erkämpfen und zusammensuchen muss. Und gleichzeitig würde ich sagen, deswegen hilft es auch, so Begriffe zu haben, wie eben, ja, du bist hybrid beschäftigt, du arbeitest selbstständig und bist abhängig beschäftigt und du bist in deiner kreativen Arbeit total individuell. Und wie genau du dir das zusammengestückelt hast, das ist auch individuell. Aber die Struktur, die ist bekannt. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die genau so arbeiten. Wir befinden uns halt in einem Wandel der Arbeitswelt. Und da ist es auch wichtig, die eigene Arbeitserfahrung irgendwie auch in so Räumen sichtbar zu machen und sich dabei auch als ein Teil von zum Beispiel Hybridbeschäftigten zu begreifen, damit wir auch da eine gemeinsame Politik machen können. Und das sind ja ganz viele Themen, also wie auch Altersvorsorge, Arbeitslosengeld. Das sind ja schon alles Fragen, da ist es wichtig, eine gemeinsame Antwort drauf zu finden.
Für viele, insbesondere kleine und mittelgroße Player in der Branche, liegt eine mögliche Antwort darin, auf Fördermittel zurückzugreifen. Und das zeigt natürlich auch zum einen, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass es Kulturförderung auch im Bereich Popmusik gibt, weil der Markt eben nicht alles regelt, gerade wenn Musik für viele KonsumentInnen eher ein ideelles als ein wirtschaftliches Gut ist. Aber das führt auch dazu, dass viele Jobs durch ihre Abhängigkeit von Fördermitteln dann oft befristet sind oder es sich um Projektstellen handelt. Fallen die Fördermittel dann weg, fällt auch der Job weg. Oftmals aber nicht die Arbeitslast, die sich dann auf den verbleibenden Schultern in den betroffenen Unternehmen verteilt. Diese unsicheren Rahmenbedingungen werden durch unsere aktuelle politische Lage noch weiter verstärkt. Darüber haben wir uns in der allerersten Deep Dive-Folge unterhalten. Da ging es um das Thema Rechtsruck. Hört da gerne nochmal rein.
Ja, ich finde, diese enorme Abhängigkeit von Förderstrukturen ist ganz besonders spürbar seit der Pandemie. Da haben Fördertöpfe wie Neustadt Kultur für viele Unternehmen diesen freien Fall, den wir ja auch alle wirklich ganz krass befürchtet haben mit dem ersten Lockdown, so ein bisschen ausbremsen können. Und ich habe das zum Beispiel bei meiner PR-Agentur ganz gut gemerkt. Wir hatten eigentlich nicht weniger Aufträge so in den Pandemiejahren, weil viel mehr Artists sich eine Promokampagne leisten konnten, eben dank einer Initiative Musikförderung, die durch Neustadt Kultur ja bedeutend artistfreundlichere Konditionen hatte, was den Eigenanteil zum Beispiel anbelangt. Mhm. Und dass viele Artists nun aber inzwischen sparen müssen oder auch Labels und Managements, das merken wir eigentlich erst, seit es keine Neustadt Kultur mehr gibt. Also während vor der Pandemie nur sehr wenige Artists und Labels diese Förderstruktur noch wirklich durchgängig genutzt haben, wurde es in den letzten Jahren einfach ja quasi unabdingbar, um überhaupt zu überleben, diese Strukturen auch zu nutzen. Und ich weiß, dass nicht nur meine Bubble damit zu tun hat, sondern auch andere Labels und Managements und Independent Artists, wo man einfach merkt, so hey, unser musikwirtschaftliches System, das geht so einfach irgendwie nicht auf.
Mhm. Und dann kommt ja als seit den 2000ern andauerndes Damoklesschwert über der Musikbranche die Digitalisierung hinzu. Durch die immer stärkere Verbreitung von generativer KI und die Implementierung von KI in organisatorische Prozesse verändert sich unser Arbeitsalltag, aber auch das Erschaffen und Vermarkten von Musik natürlich erheblich. Eine Studie der International Confederation of Societies of Authors and Composers kam zu einem aufrüttelnden Ergebnis. Künstliche Intelligenz wird, ohne politische Regulation, dazu führen, dass Musikschaffende in den nächsten 4 Jahren fast ein Viertel ihres Einkommens verlieren.
Und es ist halt auch ein schmaler Grat für die Branche, die Chancen, die KI mit sich bringt, zu nutzen und zugleich das, was unsere Musikwelt ja ausmacht, also das Echte, das Kreative und dass es eben ein People's Business ist, nicht nachhaltig zu zerstören. Gerade entscheiden sich so maßgebliche Fragen wie: In welcher Welt möchten wir künftig leben und arbeiten? Was ist Musik eigentlich für uns? Und darauf müssen wir als Branche auch Antworten finden.
Ja, wir sehen ja jetzt schon, wie sich die Aufgaben in verschiedenen Bereichen der Branche durch KI oder auch Algorithmen verändern. Was früher ein Job für ganze Teams war, wird heute immer mehr von Algorithmen übernommen. Stichwort Kuration von Playlisten auf digitalen Streaming-Plattformen. Da wird ganz viel Musikexpertise und Trendgespür lieber an die Technik abgegeben. Immer mehr Bereiche werden datengesteuert. Auch der Bereich des A&Rs, wo es inzwischen Tools gibt, die dir datenbasiert dabei helfen, den neuen Superstar zu entdecken und dann halt unter Vertrag zu nehmen. Und immer mehr Labels und Managements nutzen ChatGPT für aktuell zugegeben noch nicht sonderlich gute Pressetexte. Hier werden sich die Arbeitsfelder in der Musikbranche in den nächsten Jahren vermutlich stark verändern. Jobbereiche werden wegfallen oder zumindest stark zusammenschrumpfen. Neue Aufgabenfelder, gerade an der Schnittstelle Musik und Tech, werden entstehen. Und es ist schwer zu prognostizieren, wohin wir uns dann als Musikwirtschaft bewegen werden.
Jetzt haben wir wirklich sehr viel über die Arbeit auf der Musikbusiness-Seite gesprochen. Aber du hattest ja gerade schon angeteasert, dass zum Beispiel diese ganzen Entwicklungen rund um KI vor allem die Musikschaffenden sehr stark betreffen, also MusikerInnen.
Ja, ich muss da direkt an die Rede von Chappell Roan bei den Grammys denken, wie die junge Musikerin auf der Bühne stand und darüber sprach, wie Labels zwar Millionen von Dollar mit jungen KünstlerInnen verdienen, ihnen aber nicht mal ein Grundeinkommen oder eine Krankenversicherung ermöglichten. Labels, we got you, but do you got us? Das war ja ein krasser Moment.
Ja, das stimmt. Also ihre Rede ist natürlich nicht komplett auf die deutsche Musikbranche übertragbar, vor allem, weil wir in Deutschland ja einen absoluten Luxus haben, nämlich die Künstlersozialkasse, die hauptberufliche MusikerInnen tatsächlich gleichstellt mit ArbeitnehmerInnen, also sie Kranken-, Pflege- und Rentenversichert. Dasselbe gilt übrigens auch für JournalistInnen, auch die werden über die KSK versichert. Und auch wenn damit gewisse bürokratische Hürden verbunden sind, ist das auf jeden Fall ein riesiges Geschenk. Aber es stimmt natürlich auch, dass wir ohne MusikerInnen halt einfach auch keine Musikbranche hätten. Und es dann natürlich auch irgendwie widersprüchlich ist, wenn MusikerInnen scheinbar irgendwie immer ganz unten in der Nahrungskette oder, ja, richtiger ausgedrückt, am Anfang der Wertschöpfungskette stehen und sie oft die sind, die am meisten unter den prekären Rahmenbedingungen leiden. 2023 gab es zum Beispiel eine Studie von der britischen Organisation Help Musicians, und aus der geht hervor, dass 44% der Artists das Fehlen von einem stabilen Einkommen als große Hürde in ihrer Karriere empfinden. 23% sagen sogar, sie seien nicht in der Lage, sich selbst oder ihre Familien zu ernähren. Aber vielleicht schauen wir mal zurück nach Amerika und zu Chappell Roans Rede. Und auch darüber habe ich mit Nina Graf vom Verband Pro Musik gesprochen und wollte wissen, was sie davon hält.
Ich sehe die Rede ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits, wie ich eingangs sagte, sind wir als KünstlerInnen natürlich massiv angreifbar, erstmal alles dafür zu geben, um unsere Musik irgendwo hinzubringen, dass wir gar nicht unbedingt auf unsere wirtschaftliche Situation gucken und ehrlicherweise ja auch überhaupt nicht in der Situation oder Position sind, da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen, sondern oft auch gucken müssen, wer geht mit uns welchen Weg und zu welchen Konditionen bietet uns jemand was an. Das ist ja tatsächlich eher so die Realität. Und gleichzeitig muss man auch sagen, gerade bei ja, neuen, frischeren KünstlerInnen ist es jetzt auch nicht so verwerflich, dass ein Wirtschaftsunternehmen dann am Ende sagt, hey, wir müssen gucken, ob das irgendwie funktioniert. Und wenn die Zahlen halt nicht so da sind, dann sind die Zeiten vielleicht auch nicht mehr so, dass man einer Künstlerin 4 Alben Zeit geben kann, um sich zu entwickeln. Gleichzeitig ist es einfach so, dass wir als Popkulturschaffende schon in relativ prekären Verhältnissen leben. Und wir sehen auch, dass der Output und das, was man leisten muss als KünstlerIn, auch im Social Media mit der Qualität der Bilder, selbst wenn sie Shortform sind, dass das einfach schon ein hohes Level ist und auch einen hohen Output erwartet, den man eigentlich nur machen kann, wenn man den nicht komplett alleine macht. Gleichzeitig hat man oft nicht unbedingt die Budgets, sich richtig Personal einzukaufen.
Ja, wenn man Chapel Roan etwas entgegnen müsste, dann könnte man sagen, dass Artists eben keine Angestellten sind, sondern selbstständig. Genau wie die inhabergeführte Fahrradwerkstatt in der Nachbarstraße oder eben der freie Journalist. Sie tragen am Ende das Risiko für ihr eigenes Produkt, wobei sie selbst eben das Produkt sind. Sie profitieren aber halt auch aus allen Wertschöpfungsbereichen der Musikbranche. Aus den Recorded Music Einnahmen, eventuell aus dem Copyright, wenn sie auch UrheberInnen sind, und aus Live- und Merch Einnahmen sowie aus Werbepartnerschaften. Laut einer Studie des BVMI und Oxford Economics aus dem Jahr 2024 bekommen Artists aktuell so viele Zahlungen durch Musiklabels wie nie zuvor. Innerhalb von 12 Jahren ist das Investment von Labels in Artists um 132% gestiegen auf 342 Millionen Euro im zuletzt untersuchten Jahr 2022. 33% des jährlichen Umsatzes von Musiklabels wird demnach an Artists ausgeschüttet. Insbesondere die Vorschüsse haben sich in der Zeit sogar verdreifacht. Klingt ja erstmal nach einem recht positiven Trend.
Das stimmt. Allerdings lässt die Studie auch einige Fragen offen und wurde deshalb unter anderem vom Verband Pro Musik kritisch hinterfragt. Was sie zum Beispiel nicht beantwortet, ist, welche Vertragsarten eigentlich den jeweiligen Deal zugrunde lagen, die da untersucht wurden. Eine Entwicklung in der Branche ist ja zum Beispiel die Abwendung von klassischen KünstlerInnenverträgen, die lange Zeit Normalität waren, hin zu Bandübernahme- oder Lizenzverträgen und in vielen Fällen sogar reinen Vertriebsdeals. Nun bedeutet halt so ein Bandübernahmevertrag zum Beispiel, dass die Artists die Kosten für eine Studiomiete, für gegebenenfalls mitwirkende MusikerInnen, für Mixing, Mastering, das Artwork und so weiter aus eigener Tasche zahlen müssen. Und da ist es dann natürlich auch wichtig, dass sie sich einen höheren Vorschuss erstreiten, weil sie das Geld ja auch brauchen, um diese Kosten zu tragen, die sie vorher nicht selber tragen mussten. Und bei Vertriebsdeals kommt auch noch mit dazu, dass sie dann oft auch selbst für Marketingkosten aufkommen müssen, die halt vorher beim Label lagen. Viele Aufgaben also, die vor 10, 15 Jahren klassischerweise eben klar beim Label lagen, die liegen jetzt bei den Artists. Und dazu stimmt es zwar, dass Vorschusszahlungen erstmal ein Investment in Artists sind und diese auch in der Regel nicht zurückgezahlt werden müssen, wenn ein Album zum Beispiel floppt. Aber ihren Share an Streams und an Plattenverkäufen, den erhalten Artists dann eben auch erst, wenn der Vorschuss wieder eingespielt, sprich recouped ist. Und dann erhalten sie halt oft nur einen relativ kleinen Share aller Streaming- und Verkaufseinnahmen, also vielleicht irgendwie so 20%, 30%. Die gesamte Stellungnahme von ProMusik zu dieser Studie des BVMI, die verlinken wir euch auch in den Shownotes.
Ja, und wer sehen will, wie prekär es eigentlich um unsere Branche steht, müsste am besten mal auf die Lebensrealitäten von ganz vielen Artists blicken. Und deswegen ist es auch wichtig, in den Austausch zu gehen und über die Lebensrealitäten in der Musikbranche zu sprechen miteinander. Das findet auch Nina Graf alias Miu.
Ich finde es schon halt sehr schwer. Ich glaube, was Chapel Roan gut gemacht hat, ist, sie hat einen Finger in die Wunde gelegt und das ist total richtig und ich finde gut, wenn wir darüber diskutieren, wie wir es besser machen können, sodass alle auch toll miteinander zusammenarbeiten können.
Ja, wir haben jetzt wirklich viel über wirtschaftliche Nöte gesprochen und einen sich sehr schnell und sehr stark verändernden Markt und große Unsicherheiten auch im Hinblick auf die Zukunft. Dann sind wir ja alle nur Menschen und mit Menschen macht es was, wenn sie solchen Unwägbarkeiten ausgesetzt sind. Und das ist ja nicht nur das Thema wirtschaftliche Stabilität und Jobunsicherheit. Unsere Branche ist ja auch wahnsinnig arbeitsintensiv. Stress ist eigentlich an der Tagesordnung. Wir haben vorhin schon beleuchtet, dass häufig der Übergang von Beruf zu Privatleben in der Musikbranche fließend ist und deshalb auch wenig Abgrenzung stattfindet zu dem, was wir beruflich erleben. Und auch darüber habe ich mit Anne Löhr gesprochen, welche Konsequenz das eigentlich für die Psyche von Menschen hat, die in der Musikwirtschaft arbeiten.
Auf der Seite der Musikarbeitenden sind sozusagen stressinduzierte Erkrankungen relativ häufig. Das kann in Richtung Ängste gehen, das kann in Richtung depressive Verstimmungen gehen, Motivationsschwankungen, häufig natürlich Motivationsverlust, der relativ problematisch für viele Leute ist, weil natürlich diese Branche lebt von der Motivation, diesen Job zu machen und der Leidenschaft. Und wenn plötzlich diese Motivation schwindet, erleben ganz viele Leute das so einen Hauptmotor dessen, warum sie überhaupt dabei sind, irgendwie weggeht. Und das ist unglaublich verunsichernd. Und dann natürlich so Symptome, die eher in den Bereich von Burnout fallen. Selbstwertverlust, Distanzierung von sich selbst, das Gefühl zu haben, ich muss eigentlich irgendwie nur noch weitermachen und weitermachen. Ich darf mir gar nicht erlauben, eine Pause zu machen. Psychosomatisierung, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schlafstörungen, all diese Dinge, würde ich sagen, gehören so hauptsächlich mit rein. Und dann muss man natürlich auch noch mal ein kleines, immer noch Tabuthema in der Richtung ansprechen, und das sind die Süchte, die natürlich häufig als eine Art von Kompensation auf den Stress erstmal entstehen. In der Branche ist weiterhin der Konsum normalisiert. Und ich denke, da gibt es eine extrem hohe Dunkelziffer auch an Personen, die durch Konsum irgendwie den Stress, den sie erleben und die psychischen Belastungen probieren, sozusagen, ich sage jetzt mal kurzfristig, dem zu begegnen, aber was langfristig natürlich Folgen hat.
Ja, Folgen, die sich viele Menschen zum einen nicht eingestehen, über die aber auch wirklich wenig gesprochen wird. Ein Mensch aus der Branche, der sehr transparent gemacht hat, wie sehr die Arbeit im Musikbusiness die Psyche beeinflussen kann, ist Tim Böning. Tim ist vielen von euch sicher als Gründer der Booking-Agentur Der Bomber der Herzen noch ein Begriff. Vor 3 Jahren entschied er sich zu einem radikalen Schritt und verließ die Branche. Fragt man ihn nach seinen Beweggründen, dann berichtet er Folgendes.
Es war einfach, dass man ungewollt eigentlich, weil es nicht anders ging, im roten Bereich war, 10 Jahre lang. Von Arbeitszeiten, Arbeitsbelastungen, Anzahl an Mails, finanzieller Druck, Agenten, die einen anschreien, Manager, die einen anschreien, Künstler, die Probleme machen. Und man war irgendwie nur so am Kitten und am Lösen und am Troubleshooten. Ich meine, das konnte ich ganz gut, aber das war einfach nie, dass man mal so sitzen konnte und sagt, planen wir mal das nächste Businessjahr und überlegen, was wir machen können, weil es ja auch irgendwie keine Verträge gab und jede Künstlerin, jeder Künstler sofort hätte weg sein können.
Ja, inzwischen hat Tim zusammen mit Stefan Lehmkuhl, der ebenfalls ja eine Zeit lang bewusst nicht in der Musikbranche gearbeitet hat, eine Booking-Agentur namens Tingle Tangle gegründet. Die beiden wollen aus ihren Erfahrungen in der Branche lernen und es besser machen. Weniger Projekte also, Gehaltstransparenz, besser auf sich und seine KollegInnen Acht geben. Tim sagte mal in einem Interview vor ein paar Jahren, die Entscheidung, nicht auf die Party zu gehen, ist auf jeden Fall eine Entscheidung gegen deine Karriere. Und ich finde, dieser Satz bringt es so perfekt und gleichzeitig so perfide auf den Punkt, wie wenig man sich dem, was vermeintlich normal in der Branche ist oder als normal gilt, entziehen kann. Einfach weil man so große Angst hat, hinten runterzufallen, weil eben dieses Gefühl herrscht, dass alles, was man sich aufgebaut hat, über Nacht auch wieder weg sein kann, wenn man nur einmal kurz Luft holt. Und ich habe Tim gefragt, woher dieser Druck bei ihm persönlich kam.
Ich habe ja wirklich von selbstständig angestellt bei großen Agenturen, eigene Agentur gegründet, rausgegangen, dann nochmal im Theaterbereich es versucht, bis jetzt nochmal neu gegründet, alles erlebt. Und spannend war, dass ich den Druck und die Arbeitsbelastung, die ich als Angestellter bei großen Agenturen hatte, dann 1:1 in meine eigene Agentur übernommen habe, obwohl ich das gar nicht wollte. Und das war schon systemisch, glaube ich, das Problem, aus Gründen wie, du musst immer für die Künstlerinnen und Künstler erreichbar sein, der Druck kommt von oben, gerade mit amerikanischen Künstlern mit durchgegeben. Aber am Ende war das der Grund, warum ich die großen Agenturen verlassen habe, wo man sagen könnte, der Druck kommt top-down, genauso für mich und dann auch mein Team oder wir uns selber gegeben haben. Also es war quasi ein intrinsischer Wahnsinn in uns drin.
Ja, und tatsächlich nimmt auch Anne Löhr das Stress- und Belastungslevel bei Selbstständigen und Angestellten als gar nicht so unterschiedlich wahr.
Und was ich aber auch nochmal interessant finde, ist, dass ich häufig den Eindruck habe, auch bei Personen, die angestellt sind, dass die fast ein ähnliches Mindset haben wie Selbstständige. Also dieses, ich muss immer arbeiten, ich muss immer erreichbar sein, Ich muss immer dafür sorgen, dass ich irgendwie nicht hinterher bin.
Ja, Fakt ist, diese zum Teil wahnsinnig ungesunden Arbeitsbedingungen, der Workload, die radikalen Deadlines, die wilden Arbeitszeiten, diese ständige Erreichbarkeit, aber eben auch ganz maßgeblich der Dauerzustand, wie fragil unsere Karriere in der Musikbranche aus all den erwähnten Gründen ist, das sind alles Aspekte, die sich maßgeblich auf unsere psychische und in manchen Fällen auch auf unsere körperliche Gesundheit auswirken. Und die nicht selten dazu führen, dass sehr fähige Menschen in der Branche eben nicht alt werden wollen, sondern sie irgendwann verlassen.
Ja, und was bei all diesen ganzen Aspekten gerne übersehen wird, ist, wir haben in Teilbereichen der Musikbranche bereits jetzt einen Fachkräftemangel oder steuern zumindest darauf zu. Da hat die Pandemie auf jeden Fall ein relativ großes Loch hinterlassen. Die Ausbildung von Nachwuchskräften hat sich verzögert, gerade im Live-Bereich. Zudem sind viele Arbeitskräfte in andere Branchen abgewandert und kehren eben nicht wieder zurück. Dann kommt noch mit hinzu, dass viele Firmen einen Rückgang an Bewerbungen feststellen. Studien dazu gibt es leider nicht so richtig, aber unser geschätzter Kollege Dirk Schneider von Deutschlandfunk Kultur hat für einen Beitrag zum Thema Fachkräftemangel in der Musikindustrie im letzten Jahr alle möglichen Hamburger Firmen abtelefoniert und da vermehrt zu hören bekommen, dass junge Menschen eben nicht mehr bereit wären, unter allen Bedingungen zu arbeiten, Hauptsache Musikbranche. Bedingungen, die eigentlich eh völlig absurd sind, wenn man Tim Böning zuhört. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir alle haben exakt solche Geschichten zu erzählen.
Was halt nach wie vor ist, dass gerade auf Tour, ich glaube, es ändert sich gerade auch, Jobs halt von morgens bis nach der Show gehen. Also so wirklich so Rahmenarbeitsbedingungen. Ich glaube, das ist so ein Riesenpunkt, dass es wie früher, ich war mal mit Eros Ramazzotti auf Tour, das habe ich, glaube ich, mal erzählt im Interview auch, wo die deutsche Crew 8 Stunden durchgeschrubbt hat und die italienischen Kolleginnen sind nach 9 Stunden weggegangen und vom Mischer über den Backliner über die Tourmanagerin hatten die ein zweites Personaldeckel mit dabei. Und das gibt's bei uns, glaube ich, nicht oder entwickelt sich gerade, glaube ich. Und genau, weil es halt sehr ein People's Business ist, der Manager oder die Managerin will halt immer mit mir dann reden. Und da kann ich nicht sagen, du, nach 18 Uhr sprich bitte mit Ursula oder Hans.
Ja, es ist ja eigentlich nur gut, dass die jüngere Generation das nicht mehr zum Maßstab setzt, dass Work-Life-Balance wichtiger geworden ist. Aber das ist, wie wir ja beide gut wissen, Lina, nicht immer leicht, mit dem Arbeitsalltag in der Musikbranche unter einen Hut zu bringen.
Ja, safe.
Dazu merkt man eben den demografischen Wandel. Es gibt einfach weniger junge Menschen, die nachkommen. Und um diese stehen dann einfach alle Branchen in einer gewissen Konkurrenz. Hamburg Music, Deutschlands erster regionaler Musikwirtschaftszusammenschluss und dazu einer der größten Europas, hat 2024 deshalb die Plattform Music Business Careers veröffentlicht, wo über Karrieremöglichkeiten in der Branche aufgeklärt wird. Denn ganz ehrlich, wenn ich meiner Schwiegermutter nicht erklären kann, was eigentlich eine A&R macht, wie soll dann ein junger Mensch auf die Idee kommen, dass das ja eine tolle Jobperspektive oder Option wäre? Darüber hinaus finden sich eben Jobausschreibungen auch über Hamburg hinaus auf der Plattform. An den strukturellen Problemen, die viele Menschen eben auch wieder aus der Branche hinaustreiben, ändert es allerdings jetzt noch nichts.
Ja, doch auch da gibt es ja inzwischen zumindest leichte Bewegungen. Das liegt in meiner Wahrnehmung aber auch an gesetzlichen oder juristischen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel der Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung. Das führt dann eben dazu, dass so ein 17-Stunden-Arbeitstag auf einem Festival nicht mehr so ganz ohne weiteres möglich ist, wie das jahrzehntelang der Fall war. Und es gibt inzwischen in der Branche erste Bemühungen, Schichtsysteme einzuführen und gerade im Veranstaltungsbereich eben nicht mehr solche langen Tage zu haben. Und es gibt auch eine steigende Awareness für Mental Health-Themen. Das Thema wird auf immer mehr Musikkonferenzen diskutiert und auch immer mehr Unternehmen bieten ihren MitarbeiterInnen da Strukturen an, die sie in Krisensituationen eben auch auffangen können.
Die Arbeitsbedingungen sind aber nicht die einzigen Aspekte, die den Fachkräftemangel verstärken. Die Frage ist ja auch, wer hat überhaupt eine Perspektive in der Branche? Für viele Menschen ist der Weg in die Branche mit viel unbezahlter oder unterbezahlter Arbeit verbunden. Praktika, Ehrenamt, im Street-Team für Artists unterwegs sein, Volunteering auf Festivals. Diese kaum bis nicht bezahlte Arbeit muss man sich leisten können. Für ein Praktikum nach Berlin oder Hamburg ziehen, muss man sich auch leisten können. Das ist für viele junge Menschen nur möglich, wenn die Eltern den finanziellen Background haben, um das eben mitzutragen. Und diesen Luxus hat einfach nicht jeder junge Mensch.
Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, wie einfach ist es eigentlich für Menschen, die jetzt nicht der Norm entsprechen, sage ich mal, in der Branche wirklich nachhaltig Fuß zu fassen. Also ich spreche jetzt über Menschen, die eben nicht cis-männlich sind, nicht weiß sind und vielleicht eine Behinderung haben. Wie einfach können die in der Branche sich eine Karriere aufbauen? Ja, zumindest für das Themenfeld Gender Equality gibt es da ja inzwischen wirklich ganz tolle Studienergebnisse, zum Beispiel dank der Studie von KeyChange über den deutschen Musikmarkt aus dem Jahr 2024. Ja, während in der gesamten Belegschaft vieler Companies das Geschlechterverhältnis inzwischen recht ausgeglichen ist, sieht es auf den Führungsebenen eben oft anders aus. Da sitzen dann doch zumeist eher Männer, wobei sich das ehrlicherweise in den letzten Jahren schon deutlich verbessert hat und auch da immer mehr Flinterpersonen aufsteigen, also weibliche und genderqueere Personen. Die gläserne Decke, die ja oft zitiert wird, die bröckelt etwas. In derselben Studie werden die Beteiligten auch gefragt, ob sie denken, dass Männer und Flinterpersonen eigentlich gleiche Chancen in der Musikbranche haben. Männer bejahen das zu knapp 50%. Und ja, Alex, jetzt rate mal, was die befragten Flinter dazu sagen.
Da sagen vermutlich über 80%, dass die Chancen immer noch ungleich verteilt sind.
Es sind 92% tatsächlich, die das sagen, dass sie nicht sehen, dass die Chancen gleich sind. Also nur 8% sagen, hey ja, Chancengleichheit haben wir, alles super. Mhm. Das Spannende ist, dass das sogar weniger Leute, also weniger Flinter sagen, als in der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2021. Also in der Wahrnehmung von Frauen und genderqueeren Personen in der Branche hat sich die Gleichberechtigung sogar verschlechtert. Und diese Zahlen werden noch irrer. 98% aller befragten Flinter gaben an, innerhalb ihres Arbeitsalltags in der Musikbranche schon geschlechtsspezifische Diskriminierung erlebt zu haben. Es gibt so viele Punkte, die Menschen, die eben nicht cis-männlich sind, irgendwann resignieren lassen und dafür sorgen, dass wir einfach sehr viel, sehr fähiges Personal verlieren, weil die Leute halt aus der Branche rausgehen.
Wir nehmen also mit, die prekären Arbeitsbedingungen und die Jobunsicherheit schaden am Ende nicht nur den Menschen in der Branche, sondern auch der Musikbranche selbst. Wie löst man dieses Dilemma jetzt auf?
Ja, ich denke, das erste wichtige Thema ist eine ehrliche Awareness. Wir müssen uns bewusst sein, dass es viele Aspekte gibt an der Arbeit in der Musikbranche, die schwierig sind. Denn nur dann kann sich da wirklich was ändern. Das geht beim Thema mentale Gesundheit los. Ich finde es total gut und wichtig, dass dieses Thema immer mehr Platz findet, also auf Konferenzen wie dem Reeperbahn-Festival, aber auch in den Unternehmen selbst. Dass Artists darauf aufmerksam machen und zugleich immer mehr Music Industry Professionals offen darüber sprechen, das ist wirklich ein sehr wichtiger Schritt.
Im nächsten Schritt ist es aber dann natürlich auch wichtig, die Arbeitsbedingungen zu verändern. Wir haben gerade Tim Böning gehört, der von 18-Stunden-Schichten im Live-Geschäft berichtet hat. Und natürlich ist die Musikbranche in vielen Fällen kein 9-to-5-Job. Sie ist aber auch keine OP am offenen Herzen. Wir müssen Wege finden, unseren Job zu machen, ohne die Gesundheit von Menschen an die Wand zu fahren. Denn sonst werden wir diese Menschen in der Musikbranche verlieren.
Sowohl das Thema Mental Health als auch das Thema Arbeitsschutz könnten Teil künftiger Förderrichtlinien bei Musikförderprogrammen sein. Es braucht aber vielleicht auch einfach gesetzliche Rahmenbedingungen, bis feste Anlaufstellen für psychische Gesundheitsprobleme und gesunde Arbeitszeiten the new normal sind, wie man so schön sagt.
Ja, es ist aber auch jede und jeder Einzelne gefragt, zum einen ungesunde Arbeitsbedingungen eben nicht mehr mitzutragen, zum anderen aber auch seine eigene Karriere so aufzubauen, dass man den prekären Rahmenbedingungen möglichst wenig ausgesetzt ist. Für Nina Graf liegt die Lösung dafür, wie eingangs erwähnt, darin, sich breit aufzustellen und damit vor allem auch transparenter umzugehen.
Versucht euch ein Skillset anzueignen. Das betrifft die Business Professionals genauso auch wie die Musikschaffenden, mit dem ihr Geld verdienen könnt und eure Fertigkeiten anbieten könnt. Das kann aus der MusikerInnen-Sicht sein, dass man natürlich auch Dienstleistungsjobs macht. Ich finde, wir reden da alle zu wenig drüber. Ich finde es gut, dass man das langsam ein bisschen mehr macht. Aber natürlich spielen Musikschaffende auch mal auf Dienstleistungsjobs, Galas etc. pp. Oder spielen im Studio ein, arbeiten als SprecherInnen. Also all das ist total super, um ein bisschen entspannter zu sein, zu unterrichten, wie auch immer. ich finde, wir sollten alle sehr viel offen damit sein, wie die Realität des Musikmachens aussieht.
Ja, inwiefern diese Realität am Ende nicht wieder an den Anfang des Problems zurückführt, nämlich zu einer Dauerüberbelastung, das muss natürlich jede und jeder für sich entscheiden. Fakt ist natürlich, dass es immer hilfreich ist, in seinem Skillset agil zu sein und sich auch immer wieder neue Dinge anzueignen, auch um sich auf neu entstehende Arbeitsbereiche in der Branche einzulassen, die gerade durch die Digitalisierung entstehen.
Ja, es gibt natürlich aber auch einen Aspekt, der zur Lösung der Probleme beitragen würde und so naheliegend ist, dass es eigentlich kaum nachzuvollziehen ist, warum das noch nicht Realität ist, der konsequente Aufbau einer Gewerkschaftsstruktur.
Ja, warum hat die Popmusikindustrie eigentlich keine Gewerkschaft, die die Interessen ihrer Mitarbeitenden vertritt und zum Arbeitskampf aufruft, wenn wieder irgendwo Massenentlassungen drohen? Nina Graf und andere MusikerInnen sind ja zumindest während der Corona-Pandemie aktiv geworden und haben einen Verband gegründet, der ihre Interessen vertritt. Warum ist das eigentlich nicht viel früher passiert?
Also wenn wir Musikschaffenden eins nicht so gut können, dann ist das, sich zusammenzutun und die eigenen Interessen zu vertreten. Es gab auch vor Promusik schon mehrfach Bemühungen und Bestrebungen, das auf einer Bundesebene für die freie Szene mal in Gang zu setzen. Es hat nie so richtig geklappt. Und Corona war dann das Momentum, wo man gesagt hat, okay, jetzt drückt der Schuh wirklich doll, dass wir uns da zusammentun müssen, weil man mit unseren Berufsfeldern auch einfach in ganz, ganz vielen Weisen auch vor der Politik dann auf einmal vergessen wurde. Oder keiner so richtig wusste, wie man mit uns umgeht und es einfach wichtig ist, dass es dafür Sprachrohre gibt, die das kompetent vermitteln können.
Ja, was ich sehr spannend finde, ist, dass im Bereich der klassischen Musik, also gerade an Orchestern und Musikschulen, Gewerkschaften ja sehr präsent sind. Warum funktioniert das denn dort und in der Popmusik irgendwie nicht? Das haben wir Lisa Mangold von Verdi gefragt.
Also wir in Verdi organisieren Kolleginnen an Theatern und Musikschulen, die vor allem im öffentlichen Bereich arbeiten, also wo wir den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes haben. Und ja, es stimmt total, da sind viele Kolleginnen organisiert. Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel an Musikschulen. Da steckt echt eine jahrzehntelange Arbeit auch von Einzelpersonen dahinter. Also es ist nicht so, dass wenn du an eine Musikschule gehst, wo es wenig Mitbestimmungsstrukturen gibt und du dann sagst, hey Leute, es ist jetzt bald die nächste Tarifrunde, dass dann mehr oder weniger alle ihr Instrument liegen lassen, die SchülerInnen sitzen lassen und auf die Straße rennen, sondern das ist wirklich eine ganz, ganz lange kontinuierliche Organisierungsarbeit, die da dahinter steht. Und an den Orchestern, wo zum Beispiel die Gewerkschaft Unisono mehrheitlich organisiert, würde ich sagen, gibt es halt auch so einen Effekt, dass in dem Moment, wenn viele Kolleginnen organisiert sind wie an den Orchestern, gehört es dazu, dass du organisiert bist. Und da wirst du angesprochen und wirst gesagt, so nach dem Motto, wenn du hier in diesem Orchester spielst, dann bist du organisiert. Und das sehen wir in unseren Organisationsbereichen auch total stark, dass ab dem Moment, wo es ein paar organisierte Kolleginnen gibt, die auch andere ansprechen, dann passiert was. Aber solange es da noch kein Bewusstsein für gibt, ist dem nicht so.
Ja, es ist also absolut nicht so, dass den klassischen MusikerInnen dieser Arbeitskampf in die Wiege gelegt wurde. Dahinter steckt die jahrzehntelange harte Arbeit und die steht unserer Branche einfach erst noch bevor.
Es gibt natürlich viele Faktoren, die das noch erschweren. In so fragilen und agilen Unternehmen wie denen in der Musikbranche gibt es halt eine hohe Personalfluktuation. Das limitiert das Interesse und die Resilienz, sich zum Beispiel in einem Betriebsrat zu engagieren oder erstmal zu helfen, einen solchen aufzubauen. Was es da braucht, ist eine neue Solidarität. Man gründet einen Betriebsrat ja nicht nur für sich, sondern auch, um die Bedingungen für nachfolgende Mitarbeitende zu verbessern. Und es braucht entsprechend viele Leute, die das genauso sehen und im Zweifel eine entsprechend lange Nachrückliste an den Start zu kriegen und die sich auch nicht einschüchtern lassen von großen Machtstrukturen und Hierarchien. Und es gibt noch andere, für die Musikbranche sehr typische Gründe, die der Gründung eines Betriebsrats im Wege stehen, wie Lisa Mangold berichtet.
Also es ist so, dass Kollegen von auch größeren Labels in Berlin auf uns zugekommen sind und einen Betriebsrat gründen wollen und Mitbestimmungsstrukturen dort erstreiten wollen. Das heißt, es gibt da gerade eine Tendenz. Und was ich generell aus der Kultur weiß, dass viele Strukturen ja auch irgendwie klein angefangen haben und dann sehr schnell gewachsen sind. Das trifft jetzt nicht mehr für große Labels zu, ne? Aber es gibt, vermute ich ja auch in bei den Labels, dass es von einigen Menschen ein Herzensprojekt war. Und ab dann eigentlich auch das Akquirieren neuer Mitarbeiterinnen immer noch auf diesem Level, das ist unser Herzensprojekt, krasse Identifikation damit und wir sind eine große Familie. Da geht ja ganz, ganz viel mit einher, ne? Verschleierung der Hierarchien, der ungleichen Bezahlung. Niemand ist offiziell Chef, aber doch entscheiden irgendwie wenige und wenige kriegen deutlich mehr Geld. Aber das ist so von der Unternehmenskultur halt eben sehr freundschaftlich, sehr stark auf der eigenen Identität. Wir haben uns das hier alle gemeinsam erarbeitet. Und aus dieser Unternehmenskultur heraus zu sagen, nee, Moment mal, ich möchte gerne Betriebsrat gründen. Betriebsrat gründen heißt ja auch nicht direkt, dass man sich mit allen Chefs anlegt und die ganze Unternehmensstruktur verändern will, sondern dass man demokratisch im Betrieb was mitgestalten will. Ist aber trotzdem erstmal so ein Sprung von dieser Unternehmenskultur. Und gleichzeitig wird dann bei Betriebsratsgründungen den Kollegen und Kolleginnen auch teilweise eben so begegnet, als würden sie jetzt diese familiäre, doch so tolle Struktur, Kultur angreifen, was es ja gar nicht unbedingt ist. Also nur weil wir uns für demokratische Strukturen einsetzen, heißt es ja nicht, dass wir alles verändern wollen, sondern wir wollen an den Stellen, wo irgendwie Macht und Hierarchie missbraucht wird und Beschäftigte hintergangen werden, wollen wir uns dagegen stellen und wollen Mitbestimmung etablieren.
Ja, Tim Böning hat mir in unserem Gespräch was ganz Ähnliches gesagt. Man ist halt irgendwie sehr close miteinander und will niemandem auf die Füße treten. Und nicht alle Unternehmen sind ja auch außerdem groß genug für so einen Betriebsrat.
Da gibt es mittlerweile, glaube ich, gerade die jüngeren Leute, dass die auch mal Nein sagen oder aufbegehren oder Mitarbeiterbriefe, siehe aktuelle Beispiele, an Betriebsräte schreiben. Aber gerade bei den ganzen kleinen Agenturen gibt es das ja nicht. Es ist ja immer noch Friendship-Business, alle kennen sich irgendwie und gehen dann trotzdem abends dann Thema Konsum auch wieder zusammensaufen oder haben mal zusammen Blödsinn gemacht, sich in der Hand. Das ist ja auch einfach der Hedonismus oder das Schillernde und ist immer Teil und ist auch gut, dass es so ist.
Ja, es kommt aber auch immer wieder so ein bisschen Bewegung ins Spiel. 2023 gab es zum Beispiel die Schlagzeile, dass Mitarbeitende bei Spotify einen Betriebsrat gründen wollen. Da scheint das Thema allerdings leider so ein Stück weit versandet zu sein. Zumindest konnten wir in unserer Recherche nicht herausfinden, wie da der Status quo eigentlich ist.
Spannend ist dagegen die immer offener geführte Debatte über Tarifverträge in der Popularmusik. Seit 1. Juli 2024 gibt es zum Beispiel festgelegte Honoraruntergrenzen für MusikerInnen, wenn ein Projekt oder eine Institution zu mindestens 50% von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wird. Dazu gibt es zumindest Honorarempfehlungen vom Deutschen Kulturrat, die auch über geförderte Projekte hinausgehen. Denn der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen betrifft natürlich nicht nur ArbeitnehmerInnen, sondern im besonderen Maß auch Selbstständige.
Ja, und gerade da finde ich es tatsächlich total schön zu sehen, dass sich immer mehr auch vernetzt wird und in meiner Wahrnehmung auch offener über Geld gesprochen und Probleme diskutiert werden. Weil so kann halt auch ein Klima entstehen, das ja, Lösungen ermöglicht. Und auch da ist die Arbeit von Verdi tatsächlich ein sehr gutes Beispiel.
Also wir haben mit einer Gruppe von selbstständigen Kolleginnen im Kulturbereich Honorarmodell entwickelt, die Verdi-Basishonorare, die sich am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes orientieren. Und dazu haben wir einen Rechner dann veröffentlicht, www.basishonorare.de, wo jede Person jetzt auf Grundlage dessen, was die Kolleginnen erarbeitet haben, die eigenen Honorare für Gigs, für Musikinstrumenteunterricht, für Workshops und so weiter kalkulieren kann. Und wir setzen uns dafür ein, dass diese Honorare als eine Grundlage sind, auch in der öffentlichen Kulturförderung.
Ja, das ist aber laut Lisa Mangold noch nicht das Ende der Fahnenstange, was überhaupt möglich wäre, wenn sich Selbstständige in der Musikbranche gewerkschaftlich organisieren würden.
Und außerdem ist es auch für Selbstständige möglich, einen Tarifvertrag zu verhandeln. Also wenn sie sich kollektiv zusammenschließen in einer Gewerkschaft, wäre es theoretisch möglich, gegenüber einer Eventagentur, einem Label, wie auch immer, was die gemeinsamen AuftraggeberInnen sind, sich zusammenzuschließen und mit der Gewerkschaft, mit Verdi gemeinsam, diese Auftraggeberin zu Tarifverhandlungen aufzufordern. Das gab es bis jetzt noch nicht in Deutschland, es gab es noch nicht in Europa. Ich hätte total Lust, dass es das bald gibt, weil ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz, ganz wertvolles Mittel sein kann. Da geht es auch nicht nur darum zu sagen, wir legen hier Honorare fest, sondern auch zum Beispiel der Einsatz von generativer KI, Ausfallzeiten und so weiter könnten da auch für Selbstständige geregelt werden. Aber es bräuchte halt eine Gruppe von Kollegen, die Lust haben, sowas zu machen und da auch sich zusammenzuschließen und eben nicht nur individuell zu verhandeln, sondern kollektiv.
Ja, ein Tarifvertrag für Selbstständige, das klingt natürlich erstmal zu schön, um wahr zu sein. Das hat ja fast was Utopistisches, aber es ist möglich. Wir haben in unserer Deep Dive-Folge zum Thema Nachhaltigkeit, in der Hanna Mauksch zu Gast war, darüber gesprochen, dass man manche Probleme nur gemeinsam lösen kann. So ist es auch hier. Am Ende ist die Antwort, sich zusammenzutun und nach Lösungen zu suchen und nicht zu warten, dass der Markt regelt. Das sagt auch Lisa Mangold.
Damit sich wirklich das verändert, brauchen wir den Druck von den Leuten in der Branche, die sagen, unter diesen Bedingungen arbeite ich nicht mehr. Und wenn ich diesen Auftrag nicht nehme, nehmen diese 20 anderen Personen diesen Auftrag auch nicht an. Und das kriegen wir ja nur hin, wenn wir uns wirklich gemeinsam organisieren und nicht andere irgendwie für uns sprechen. So.
Ja, was nehmen wir mit aus dieser Folge Reeperbahn Festival Deep Dive? Man könnte meinen, wir sind in einer Sackgasse, denn so weitermachen können wir perspektivisch auf jeden Fall nicht. Die Branche ist gerade mit Blick auf einen wachsenden Fachkräftemangel darauf angewiesen, dass sie ihren Mitarbeitenden eine Perspektive bietet. Nina Graf bringt den Status quo hier eigentlich perfekt auf den Punkt.
Ich glaube, wir sind aktuell in einem Punkt, wo wir merken, dass ganz viel, was sich über die letzten 10, 15 Jahre angestaut hat und was nicht so richtig gelöst wurde, das fällt uns jetzt massiv auf die Füße.
Aber dieser Status quo ist natürlich auch eine Chance, endlich wieder nach Lösungen zu suchen. Und es gibt immer mehr Player, die ein Problembewusstsein haben, die die prekären Arbeitsverhältnisse nicht mit, das ist halt Rock'n'Roll, weglächeln. Player, die Lösungen suchen und zum Teil schon anbieten. Und wenn ich an den Reddit-User vom Anfang unserer Folge zurückdenke, möchte ich ihm als Antwort auf seine Frage, ob es eine schlechte Zeit ist, um in der Musikbranche Fuß zu fassen, gerne folgende Worte von Anne Löhr mit auf den Weg geben.
Diese Branche, würde ich sagen, hat alle Ressourcen, die sie braucht, um sozusagen die zukünftigen Schritte zu gehen. Und dazu gehören sowohl Personen, die schon lange dabei sind mit ihrer Expertise, dazu gehören sowohl Personen, die erst ganz kurz dabei sind, dazu gehören Artists und Booker und Managements und so weiter. Und ich würde mir sehr wünschen, dass etwas breiter geschaut wird und man eher da sozusagen aus dieser Diversität genau die Mittel und Möglichkeiten rauszieht, die es jetzt sozusagen gemeinschaftlich braucht, weil wir sind ja alle voneinander abhängig. Man kann nicht alleine bestehen, nur als Künstlerin ohne alle anderen oder nur als Labelperson. Und ich glaube, da liegt noch sehr viel Kraft, die man irgendwie ausschöpfen kann.
Ja, und ich finde, besser kann man diese Folge und damit auch tatsächlich die erste Staffel des Reeperbahn Festival Deep Dive Podcasts gar nicht beenden. Außer natürlich mit unserer liebsten Abschlusskategorie, der guten News, die dich, lieber Alex, aktuell beschäftigt, weil du hast zum Abschluss noch etwas für uns mitgebracht.
Ja, ich bin vorgestern über einen sehr erfreulichen Artikel gestolpert. Den hat mir unser lieber Kollege Michi geschickt und der handelte davon, dass während Corona, speziell in UK, viele neue Independent-Booking-Agenturen wie Mother Artists, Runway Artists oder Playbook Artists aus dem Boden geschossen sind. Sie haben sich bis jetzt gehalten und stellen ein spürbares kreatives Gegengewicht zu den Booking-Riesen dar. Und überhaupt steht ja, so mutmaßen zumindest manche, eventuell eine neue Indie-Ära bevor. Laut Media Research haben Indie-Labels im Jahr 2023 weitere 0,5% des weltweiten Marktanteils erobert. Und das ist natürlich eine gute Nachricht.
Ja, das stimmt. Das ist die perfekte Nachricht, um sich bewusst zu machen, dass man den Kopf nicht in den Sand stecken muss. Und ja, das wollen auch wir nicht tun. In diesem Sinne, Das war Reeperbahn Festival Deep Dive, unser Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wie immer freuen wir uns sehr über euer Feedback zur Folge. Also schreibt uns gern über die Social Media Kanäle des Reeperbahn Festivals oder auch per E-Mail an deepdive@reeperbahnfestival.com.
Ja, danke auch an all unsere O-TongeberInnen in dieser Folge und in der gesamten Staffel, kann man ja auch an dem Punkt mal sagen. Und danke an unser fantastisches Podcast-Team und natürlich an dich, an Lina Burghausen.
Und natürlich auch an dich, an Alex Barbian. Es war mir wie immer ein Fest mit dir. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH. Redaktion und Recherche, Alex Barbian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung, Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns hier ganz, ganz, ganz bald wieder. Bis bald.
Tschüss.